Liebe Gemeinde, heute erinnern wir uns an Menschen, die verstorben sind. Es ist Totensonntag. Das ist eine gute Tradition. Das kann trösten, sich dafür nochmal Zeit zu nehmen, sich an Menschen zu erinnern. Und es würdigt die Menschen, die uns wichtig sind, die uns wichtig gewesen sind. Wir nennen diesen Tag aber auch, das ist ja zu Beginn schon angeklungen, auch Ewigkeitssonntag. Denn wir hoffen, dass der Tod nur der Übergang in ein neues Leben ist. Jesus Christus kennt den Weg vom Tod zum Leben. Der ist ihn schon gegangen und er will uns an die Hand nehmen, wenn wir sterben, einen Weg ins neue Leben. Und wir vertrauen auch darauf, dass er die Menschen, die wir heute vermissen, an die Hand genommen hat. Dass er sie an die Hand genommen hat und zu neuem Leben geführt hat. Und jetzt könnte man meinen, Menschen, die ihr Leben lang geglaubt und gehofft haben, denen ist das gegenwärtig, wenn sie sterben. Sie sind erleichtert, loszulassen. Sie freuen sich vielleicht sogar zu sehen, was sie gehofft haben. Aber das ist sehr verschieden. Das ist sehr verschieden. Das empfinden Menschen sehr verschieden. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Menschen, der ganz ruhig sterben konnte im Vertrauen, dass er auch im Tod in Gottes Hand ist. Er hat das gesagt, vor dem Sterben selber habe ich Angst, wenn es sich zieht, aber vor dem Tod nicht, dann bin ich doch in Gottes Hand. Und so ist er gestorben. Aber anderen Menschen ist das nicht gegeben. Leider erlebe ich das gerade bei Menschen im hohen Alter, wenn die Kraft nachlässt, dass auch ihr Glaube ins Wanken gerät. Und dann ängstigen sie sich und fragen, wenn mein Glaube jetzt ins Wanken gerät, werde ich dann vielleicht gar nicht errettet sein? Und dann finde ich das Leben so unbarmherzig. Ein Mensch hat sein Leben lang treu geglaubt und gehofft und vertraut und dann verliert er seinen Glauben und sein tiefes Vertrauen in Gott, gerade in den Tagen, in denen er das am allermeisten nötig gehabt hätte. Ich erkläre mir das so, gerade viele ältere Menschen haben ihr Leben lang damit gelebt, dass der Glaube stark sein soll, dass der Glaube unerschütterlich sein soll. Und dann lassen die Kräfte nach. Und sie haben ihr Leben lang gelernt, dass man Christus bekennen soll, dass man ihm dienen soll. Und dann lassen die Kräfte nach und man kann nicht mehr dienen. Und wem sollte man in dieser Zeit bekennen? Und dann kommen die Zweifel. Ist da noch genug Glaube? Und dann werden die Zweifel nur noch drückender, je näher der Moment rückt, in dem der Glaube doch geprüft wird. Das macht mich traurig. Ich wünsche den Menschen in diesem Moment Zuversicht, aber was sie ihr Leben lang für den richtigen, starken Glauben gehalten hatten, kann dann manchen treuen Christinnen und Christen jetzt gerade da, wo es so wichtig gewesen wäre, nur noch begrenzt Halt geben. Ich lese dann meistens Verse aus Römer 8, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben noch irgendetwas anderes uns trennen kann von Gottes Liebe, die in Christus Jesus ist. Und ich hoffe, dass die Zuversicht, die Paulus in diesen Versen ausstrahlt, die Menschen tragen kann, damit sie getröstet sterben können. Und so ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass das den Menschen in diesem Moment gut tut, das zu hören. Jetzt spreche ich gerade vom Sterben zu Menschen, denen das vielleicht gar nicht so nahe ist. Ich meine, dass das, was ich über den Glauben im Sterben sage, auch eine große Bedeutung für unseren Glauben im Leben hat. Auch für Menschen mitten im Leben oder für junge Erwachsene oder für Jugendliche hat das eine Bedeutung. Ganz im Sinne von dem schönen Psalmvers aus Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ein Glaube, der im Sterben überfordert, der ist auch im Leben manchmal nicht hilfreich. Ich möchte heute auch über einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium sprechen. Es ist der Abschnitt, aus dem auch unsere Jahreslosung entnommen ist. Johannes 6, die Verse 37 bis 40. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und dass ich ihn auferwecke am jüngsten Tag. Das ist eine eigenartige Sprache. Ja? Das geht mir immer so, wenn ich das Johannesevangelium lese, dass ich denke, boah, das ist eine eigenartige Sprache, irgendwie fremd. Anders als wir heute reden würden, aber auch anders als die meisten Texte in der Bibel verfasst sind. Wer viel im Johannesevangelium liest, der kennt diese Sprache, aber ich merke, sie bleibt mir immer gewöhnungsbedürftig. Das ist irgendwie so eine abgehobene theologische Sprache. Alles, was der Vater mir gibt, hier ist eigentlich von Menschen die Rede, aber alles, das klingt irgendwie so neutrisch wie eine Sache. Johannes hat solche gestelzten Sätze und er wiederholt Worte ganz oft, die ihm offenbar ganz wichtig sind. Wille, senden, geben, Vater, Sohn, jüngster Tag, solche Wörter tauchen immer wieder bei ihm auf. Und das ist typisch für das Johannesevangelium und auch für die Johannesbriefe, was wir hier zu lesen bekommen. Das ist wie ein Teil eines theologischen Denkgebäudes. Das sind Begriffe, so wie ein theologischer Bausteinkasten, aus dem immer wieder Dinge zusammengesetzt werden. Das ist Literatur aus einer bestimmten Gruppe, aus einer bestimmten christlichen Gruppe für eine bestimmte Gruppe. Die haben so geredet und die haben das gleich verstanden, was gemeint war. Wenn wir in anderen Evangelien lesen, dann stellen wir fest, da spricht Jesus eine ganz andere Sprache. Er verwendet ganz andere Worte. Die Sprache hat nicht so viele Wiederholungen und nicht so viele Insider-Fachbegriffe. Und wenn wir im Johannesevangelium lesen, was andere Menschen sagen außer Jesus, dann stellen wir fest, die reden ja auch so. Ja? Johannes der Täufer, Pilatus, die sprechen alle so eine eigenartige Sprache. Ach so. Das hat also Jesus gar nicht so gesagt. Das sind Worte des Johannes, nicht Jesu Worte. Ist das dann etwa von Johannes ganz frei erfunden? Nein, das ist es nicht. Es hilft, wenn wir uns in dieses Evangelium und wie es geschrieben ist, ein wenig hineindenken, dann verstehen wir, worin die Wahrheit und die Bedeutung dieser Worte liegt, gerade auch für diese Fragen, die ich am Anfang angerissen habe. Das Johannesevangelium wurde gegen Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben. Da gab es schon viele Evangelien oder es gab schon einige Evangelien. Ganz sicher können wir davon ausgehen, dass Johannes das Markus-Evangelium kannte. Das lag ihm vor und er hat sich daran orientiert, als er sein Evangelium verfasst hat. Eigentlich hätte es kein Evangelium mehr gebraucht. Es gab ja schon welche. Es war nicht nötig, dass Johannes noch eins schreibt. Aber er leistet mit seinem Evangelium etwas ganz Besonderes, etwas, das uns fehlen würde, wenn wir das Johannesevangelium nicht hätten. Die anderen Evangelien sind in der Perspektive des irdischen Jesus geschrieben, so wie er vor Karfreitag gelebt hat, so wie die Menschen ihn gesehen hat und gehört haben, als er durch Galiläa gegangen ist und als er mit ihnen nach Jerusalem gezogen ist. Johannes wagt etwas anderes. Er erzählt die Geschichte Jesu, wie er auf der Erde gelebt hat, aber gleichzeitig erzählt er vom himmlischen Christus, der zum Himmel erhöht ist. Jesus Christus, der Auferstandene, Gottes Sohn, der von Gott kommt und zu Gott zurückkehrt. Jesus, der alles weiß und alles kann. Bei den anderen Evangelisten muss Jesus auch mal etwas lernen und er sagt auch, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Bei Johannes würde es sowas nicht geben. Er erzählt von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Er erzählt, wie die Gemeinde ihn erlebt, die ihn erlebt nach seiner Auferstehung und nicht, wie die Jünger ihn erlebt haben vor seinem Sterben. Aber Johannes schreibt auch nicht eine Apostelgeschichte, so wie es Lukas macht, eine Geschichte der ersten Christinnen und Christen, die Christus im Heiligen Geist erfahren, sondern Johannes erzählt eine Geschichte von Jesus Christus, der auf der Erde gelebt hat, zugleich Jesus von Nazareth ist und Gottes Sohn ist. Die Geschichte spielt zwar vor Karfreitag, aber sie wird aus dieser Perspektive nach Ostern erzählt. Da gibt es dann kein Rätsel mehr, wer dieser Jesus ist. So war es noch bei Markus. Da haben sich die Leute gefragt, was ist das für einer? Johannes erzählt von Anfang an in seinem Buch ganz offen, Jesus Christus kommt von Gott und er geht zu Gott zurück. Er erzählt davon, wie die Christinnen und Christen Jesus Christus, den Auferstandenen, in ihrem Leben kennen. So erfahren sie ihn. Und da ist eine ganz zentrale Erfahrung, Jesus Christus liebt mich. Die haben natürlich die Menschen vor dem Tod Jesu auch gemacht. Aber das ist auch eine zentrale Erfahrung der Menschen in der Gemeinde, die nach Ostern in den nächsten Jahrzehnten an Jesus Christus glauben. Er liebt mich. Er liebt mich so sehr, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Gottes Sohn lässt sein Leben für seine Freunde. Und auf die eine oder andere Weise sind diese Menschen dem Auferstandenen begegnet. Sie glauben an ihn, sie vertrauen ihm. Das können wir doch vielleicht nachvollziehen, oder? Warum sind wir denn heute hier? Was erwartet ihr davon, dass ihr heute in den Gottesdienst gekommen seid? Warum tun wir das? Warum erwarten wir etwas? Warum rechnen wir mit Jesus Christus? Weil wir ihn erlebt haben. Wie ist Christus euch begegnet? Wann hat er uns angesprochen? Da gab es vielleicht so einen Moment oder eine Lebensphase, da hast du erlebt, Christus lebt und er liebt dich. Und du kannst auf Jesus Christus zählen. Und dann hast du ihm dein Vertrauen geschenkt. Die Menschen, zu denen Johannes sich zählt, haben auch so einen Moment erlebt. Er selbst hat das erlebt. Jesus Christus, der ist es wert, dass ich ihm vertraue. Der ist das wert, dem kann ich vertrauen. Kann dieses Vertrauen auch im Sterben noch tragen? Das ist die Frage, die ich in den Raum gestellt habe. Kann dieses Vertrauen im Sterben noch tragen? Und ich hoffe das. Ich wünsche uns das. Denn wenn Jesus Christus uns wirklich so sehr liebt, dass er sein Leben für uns gibt, und wenn er lebt und auferstanden ist, dann wird er uns doch nicht im Tod unserer Sterblichkeit überlassen. Das wird keinen Sinn machen. Dann will er doch, dass wir mit ihm leben. Dafür hat er das doch alles gemacht. Nichts und niemand kann uns von Gottes Liebe trennen, die in Christus Jesus ist, auch nicht der Tod. Ich hoffe das und ich wünsche uns das allen, dass uns diese Gewissheit tragen wird, wenn wir auf den Tod zugehen. Ich kann das niemandem versprechen, aber ich kann auch nicht versprechen, dass ich, wenn ich selber mal sterbe, voll Zuversicht und Hoffnung auf den Tod zugehe. Wir erfahren im Sterben Schwachheit, wir werden müde und wer schwach und müde ist, der beginnt vielleicht auch zu zweifeln und dann vor allem an sich selbst und vielleicht auch am eigenen Glauben. Und doch, ich glaube, wir können uns sicher sein, dass wir auferstehen werden. Ich glaube, wir können uns unseres Heils gewiss sein. Ich glaube, wir können uns sicher sein, dass Jesus Christus im Sterben unsere Hand fassen wird und uns nicht im Stich lässt und dass er uns durch den Tod zum Leben führt, selbst wenn wir die Kraft zum Glauben nicht mehr aufbringen. Ich glaube, wir können uns sicher sein, weil unser Glaube in Gottes Entscheidung für uns gründet. Deshalb die Vorrede, das finde ich nämlich so wertvoll am Johannesevangelium. Das Johannesevangelium kümmert sich um solche Fragen. Darum schreibt Johannes sein Evangelium, obwohl es schon Evangelien gab, aus einer ganz besonderen Perspektive. Er weiß, was die Gemeinde bewegt. Und er webt das, was die Leute bewegt, ganz ungeniert in das Leben und Reden Jesu ein. Dabei nimmt der Jesus des Johannesevangeliums diese himmlische nachösterliche Perspektive ein, so wie Christus, der Auferstandene, es sieht. Er redet ganz vollmundig von Dingen, die Jesus in den anderen Evangelien höchstens zaghaft andeuten würde. Und das kann ganz schön tröstlich sein. Für Johannes ist klar, weil er das erfahren hat, weil er das verstanden hat, Jesus Christus kommt vom Himmel. Er wurde von Gott gesandt und er tut das, was Gott will. Seinen Willen, Gottes Willen will er tun. Nicht das, was ich will, tue ich, sondern das, was Gott will. Und wenn Gott Christus Menschen anvertraut, dann wird Christus auch alles unternehmen, dass ihm diese Menschen nicht mehr verloren gehen und wenn es ihnen das Leben kostet. Dass wir glauben, ist Gottes Geschenk an Jesus Christus. Er hat uns Christus anvertraut. Das ist diese himmlische Perspektive. Unser Glaube ist Gottes Werk. Unser Glaube ist Gottes Geschenk. In unserer baptistischen Tradition sprechen wir gerne davon, dass wir uns bekehrt haben, dass wir uns für Gott entschieden haben und glauben. Das ist die irdische Perspektive. Wir hören von Christus, wir begegnen ihm und dann entscheiden wir uns für ihn und vertrauen ihm unser Leben an. Die himmlische Perspektive ist, Gott hat uns Christus anvertraut. Er hat uns auserwählt, damit wir zu Christus gehören. Wenige Sätze später wird Christus auch davon sprechen, dass Menschen nur glauben können, wenn der Vater sie zu Christus zieht. Unser Glaube ist Gottes Werk. So stellt es sich dar, wenn wir einfach versuchen, diese himmlische Perspektive einzunehmen. Das ist herausfordernd, das klingt auch nicht zwingend logisch. Gott hat uns auserwählt, dass wir zu Christus gehören. Ich frage mich dann schon manchmal, wie jetzt, ja? Wie soll ich das verstehen? Ich habe mich doch selber für Jesus Christus entschieden. Ich weiß doch sogar noch, dass das auf einer Norwegen-Freizeit war. Es war so ein stiller Nachmittag. Wir hatten verschiedene Texte zum Lesen, um uns damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich mich entschieden, dass ich mich taufen lasse. Das war meine Entscheidung und das weiß ich noch ganz genau. Ich war das. Ich habe mich entschieden. Das hat doch nicht Gott für mich gemacht, oder doch? Warum schreibt Johannes es dann so, als ob unser Glaube Gottes Werk wäre? Ich weiß nicht, wer vielleicht in den letzten Tagen einen Liebesfilm geguckt hat. So einen Film, wo man schon fast von Anfang an gesehen hat, die beiden, die gehören zusammen, die werden sich sicher nachher dann auch irgendwann finden. Und dann endlich sind sie unter sich und irgendwie hat es wohl Klick gemacht oder noch nicht so bewusst, sondern mehr unbewusst. Und sie kommen sich näher und auch die Gesichter kommen sich näher und dann... Wer fragt eigentlich in so einem Moment, wer wen küsst? Ja? Fragt man nicht, wer hat jetzt wen geküsst? Ja? Die haben sich geküsst. Oder warst du schon mal verliebt? Ich vermute, viele würden das jetzt mit Ja beantworten. Wer war denn da das Subjekt? Unromantisch jetzt, für Liebe dann nach Grammatik zu fragen. Aber trotzdem, die Frage ist gar nicht schlecht. Wer ist das Subjekt, wenn man sich verliebt? Ja? Wer hat das denn gemacht? Ja? Als ich mich in meine Frau verliebt habe, da war ich nicht das Subjekt, ich wollte gerade gar nicht. Ja? Ich hatte gerade mich so entschieden, jetzt mal eine Zeit will ich mich nicht verlieben. Das letzte Mal war doof, ich brauche da eine Pause. Ich wollte gar nicht. Ja? Also irgendwie schon, ich habe mich verliebt, aber irgendwie auch gerade gar nicht. Die Doro war schuld, ja? Also die könnt ihr dafür verantwortlich machen. Die wollte auch nicht, ja? Also die hat sich gewundert, warum der Blöde da immer guckt. Aber die hat halt so nett ausgesehen mit ihren strahlenden blauen Augen, ja? Konnte ich nichts für, war ich nicht. Ihr versteht, es gibt zwei Perspektiven und beide stimmen. Da hat sich jemand verliebt, ja? Er hat sich verliebt, grammatikalisch Subjekt. Aber da hat auch jemand die Liebe auf sich gezogen. Dadurch, dass er oder sie ist, wie er oder sie ist. Ich habe mich zu Christus bekehrt. Aber ich habe mich zu ihm bekehrt, weil er mir mit Liebe begegnet ist. Das wäre ganz schön dumm gewesen, diese Liebe nicht zu erwidern. So blöd hätte ich in dem Moment gar nicht sein können, glaube ich. Und ich habe sogar den Verdacht, dass Gottes Liebe unwiderstehlich ist. Da, wo er sie mal wirklich einfach einen Menschen klar vor Augen malt, ich glaube, dann kann man ihm nur Vertrauen schenken. Unsere Entscheidung für Jesus Christus ist eingebettet in Gottes Entscheidung für uns. Unser Glaube an Jesus Christus ist umschlossen von Christi hingebungsvoller Liebe zu uns. Und von dieser Liebe kann uns nichts mehr trennen. Der Christus, der gibt uns nicht mehr her, macht er nicht. Das ist gar nicht schlecht, dass Johannes dieses Evangelium noch geschrieben hat, obwohl es schon andere Evangelien gab. Ein Evangelium, das irgendwie anders ist, ein Evangelium, in dem der Versuch unternommen wird, auf den Christusglauben aus so einer himmlischen Perspektive zu gucken. Mit unserem Glauben antworten wir darauf, dass Gott sich vorher schon für uns entschieden hat. Mit unserem Vertrauen reflektieren wir Christi Liebe zu uns. Wir werfen sie wie so einen Reflektor zurück. Und dann kann es sein, dass unser Glaube schwach wird. Und dann kann es auch sein, dass wir unseren Glauben verlieren. Vor allem dann, wenn das Leben beschwerlich wird, dann kann das geschehen, da gerät der Glaube ins Wanken, ohne Frage. Aber unser Glaube ist ja nur der Reflex der Liebe Christi. Und wenn unser Glaube nicht mehr reflektiert, ist Christi Liebe doch trotzdem noch da. Das bedeutet Glauben. Wir vertrauen, dass es nicht auf uns ankommt, auch nicht auf die Kraft unseres Glaubens, sondern allein darauf, dass Christus uns voller Hingabe liebt. Ich lese einfach noch einmal einen Vers aus dem Abschnitt, Vers 39. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am jüngsten Tag. Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir, dass wir nicht zweifeln, wenn wir im Sterben liegen. Das wünsche ich uns allen. Aber versprechen kann ich das nicht. Ich meine aber, dass wir so einen Glauben einüben können. Ja? Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich meine, wir können das einüben, dass wir uns nicht auf unseren Glauben verlassen, sondern auf die Liebe Christi. Das ist eine ganz wichtige Übung. Es kommt nicht auf meinen großen, starken, sicheren Glauben an, sondern es kommt auf die Liebe Christi an. Unser Glaube ist nur der Reflex der Liebe Christi. Diese Übung ist gar nicht so leicht, vor allem dann, wenn man in einem Umfeld aufgewachsen ist, in dem andere so Sachen sagen wie, oh, der hat aber einen großen Glauben. Der ist aber ganz fest im Glauben. Dann will man auch so sein. Dann sagt man manchmal so Dinge, weil man meint, das wäre ein Zeichen von großem Glauben. Und dann sagt man manchmal Dinge, dann tut man manchmal Dinge, weil man gerne einen starken Glauben demonstrieren will. Und dann denkt oder betet man Dinge, weil man sich die eigene Schwäche und die Verletzlichkeit nicht so gerne eingestehen will. Aber das ist nicht nötig. Uns kann doch nichts von Gottes Liebe trennen. Dann ist das doch überflüssig, dass wir demonstrieren, wie groß unser Glaube ist. Gott will, dass wir uns ihm anvertrauen, mit dem, was uns beschäftigt, auch mit dem, was uns Sorgen bereitet, auch mit dem, an dem wir verzweifeln, sogar mit schwachem Glauben, mit angefochtenem Glauben, mit verletzlichem Glauben. Gott möchte uns nahe sein und nahe kommen. Und er ist uns besonders nahe, wenn wir uns ihm zeigen, wie wir sind. Wenn wir etwas vorspielen, dann schaffen wir Distanz. Wir lassen Gott nicht an uns heran. Wir wollen gerne stark sein, einen beeindruckenden Glauben zeigen und dann merken wir gar nicht, dass wir uns dadurch eigentlich von Gott entfernen. Ich lade dazu ein, diesen Glauben einzuüben. Wir dürfen uns schwach und verletzlich zeigen. Und dann haben wir das hoffentlich gelernt, bis wir sterben, schwach und verletzlich sein, damit wir uns geborgen in Christi Liebe und in seine Hände geben können. Ich möchte zum Schluss noch Verse aus dem Johannesevangelium lesen. Da deutet Jesus Christus seinen Tod auch aus einer himmlischen Perspektive. Ja? Wieder ein Satz, der so nicht in den anderen Evangelien stehen würde. Da sagt Jesus zum Beispiel am Kreuz, schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Und an der Stelle, wo dieser Vers jetzt steht, da betet er im Garten Gethsemane voller Angst und sagt, Gott, kann nicht dieser Kelch an mir vorübergehen? Aber im Johannesevangelium klingt das so. Da muss ich erstmal blättern. Jetzt habe ich mich nämlich verblättert. Johannes 14, Abvers 2, sagt er, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus Christus verlässt diese Welt, um schon mal etwas vorzubereiten. Er geht uns in Gottes neue Welt voraus, um Wohnung für uns einzurichten. Es soll alles vorbereitet sein, wenn wir kommen. Und dann kommt er zurück, um uns zu sich zu holen, um uns an die Hand zu nehmen und den Weg zu führen, den er selber schon kennt, weil er ihn bereits gegangen ist. Durch den Tod in Gottes neue Welt. Das ist gewiss. Amen.